Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er ist Fondsmanager, Investor und jemand, der sich seit vielen Jahren intensiv mit dem beschäftigt, was viele als die erfolgreichste Investmentphilosophie der Welt bezeichnen. Er war gerade erst wieder dort, wo sich jedes Jahr tausende Investoren aus aller Welt treffen, in Omaha, Nebraska. Bei einer Veranstaltung, die oft als das Mekka für Kapitalisten bezeichnet wird. Und ich bin ganz gespannt, was er darüber berichten wird. Was passiert dort wirklich? Was kann man von Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway lernen und was vielleicht auch nicht? Und wie gelingt es, diese Prinzipien in das eigene Portfolio zu übertragen? Genau darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Frank Fischer. Herzlich willkommen, lieber Frank.
Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein und freue mich auch auf dich, Joachim. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, haben wir eben schon mal im Vorgeplänkel festgestellt. Wir haben uns aber auch darüber unterhalten, dass wir nicht sagen, wie lange, weil dann wissen ja alle schon, wie alt wir sind.
Ich glaube, das ist eine ganz gute Vorgehensweise. Abschätzen können es die meisten sowieso. Aber ich glaube, wir müssen sie ja nicht noch draufstoßen. Ja?
So ist es, genau.
Frank, lass uns einsteigen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir am Anfang des Gesprächs auch vielleicht einfach nochmal den Zuhörern mitteilen, ein bisschen was über dich. Also dein Werdegang vielleicht auch ein bisschen gewesen ist, wo du bist und was dich so an Nebraska oder an Omaha und an Berkshire Hathaway fasziniert.
Absolut. Warum fährt man da hin? Ist ja nicht gerade um die Ecke. Ja, also ich bin eigentlich ursprünglich zu dem Thema Aktien gekommen über Aktienclubs und das war eine Leidenschaft, die mich jetzt seit fast 40 Jahren nicht mehr loslässt und habe aber aus dem Studium heraus eine Firma gestartet und bin dann eher dem Thema Fonds-Performance-Messungs, Fonds-Daten, Grafiken, Tabellen für viele Jahre treu geblieben und habe dort einen Bereich aufgebaut, was man heute so unter Morningstar kennt, hieß damals MicroPal. Morningstar hat es, nachdem die Übernahme bei Standard & Poor's nicht so geglückt ist, hat es dann Morningstar geschluckt und ist damit der weltweite Marktführer geworden. Den kennt man ja heute auch noch. Und ich habe dann einige Jahre noch sehr gerne bei S&P gearbeitet und dann aber zunehmend mit weniger Lust und habe dann mir gedacht, was mache ich eigentlich? Und habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht. 2005 war es soweit. Und dann bin ich bei Shareholder Value Management AG als Partner eingestiegen und habe mir auch gedacht, vielleicht macht man dort mal in der Art Family Office und Aktienclub-Nachfolgersituation, in der die Firma war, gab es noch keinen Fonds. Und dann haben wir einen Fonds aufgelegt, den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Unser letztes Vehikel ist der Frankfurter ETF, also ein eigener aktiver Exchange-Traded Fund, den wir als Boutique initiiert haben. Der heißt Modern Value. Und der Name Modern Value soll auch schon das abgrenzen von dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und auch ein bisschen zeigen, welche Reise, und das machen viele Value-Investoren so, wir durchlaufen haben, weil das auch ein Erfahrungswert ist. Man fängt an in der Gedankenschule von Benjamin Graham, der hat halt gesagt, mit Sicherheitsmarge arbeiten, das ist auch heute noch für uns wichtig, ist eine der wichtigsten Elemente. Das bedeutet, ich zahle 60 Cent für etwas, was 1 Euro wert ist. Ich bin also preissensibel. Dann streue ich das schön breit und dann, wenn ich immer schön günstig einkaufe, kann ich es auch dann verschmerzen, wenn meine Idee nicht so gut läuft und nicht aufgeht. Wenn die anderen dafür sehr gut aufgehen, dann habe ich eine gute Performance. Und das hat als der Beste, der das als Schüler am besten gelernt hat, der Warren Buffett, der war nämlich bei Benjamin Graham an der Columbia University und hat dann selber die Firma Berkshire Hathaway als Vehikel genommen und hat dann sehr viele Menschen mitgenommen auf seiner Reise, das Vermögen über die vielen Jahre mit Zinseszins immer stärker wachsen zu lassen. Das, was man auf Englisch so schön Compounding nennt, also den Zinseszinsfaktor für sich arbeiten lassen. Das geht besonders gut in Firmen, die nicht dem klassischen Benjamin Graham-Spektrum entsprechen, sondern die eben hohe Kapitalrenditen haben, sagen wir mal 20% pro Jahr, und die Cashflows, die erwirtschaften, immer wiederum reinvestieren können. Also die Gelegenheiten, das Geld, was sie erwirtschaften, wieder zu verwenden und es nicht ausschütten müssen, weil hat der Anleger das Problem wieder, dass er eine neue Idee finden muss, wieder für sich das Compounding auf die Reihe zu bekommen. Und Buffett hat das perfektioniert. Das hat natürlich auch, wenn man lange in der Aktie ist, ein Steuervorteil, weil man eben erst entbesteuert, besonders in den USA wird. Und so ist das eben zu einem Schwerpunktinvestment in dieser Philosophie von Warren Buffett geworden. Als sein Partner, der leider jetzt schon zu 2023 verstorbene Benjamin Graham, zu ihm eingetreten ist, da hat er gesagt, du musst eigentlich alles vergessen, was du von Benjamin Graham gelernt hast, weil wir machen jetzt was Besseres. Und das Bessere ist des guten Feind, und das ist eben dieser moderne Value-Investing-Stil, wo man nach wunderbaren Firmen sucht. Und weil dieser Bruch vielen gar nicht geläufig ist, sondern alle sagen, die machen Value-Investing, das stimmt, aber die machen halt jetzt bei Berkshire eine andere Art des Value-Investings. Und ich habe das deswegen auch abgegrenzt, um zu zeigen, was wir machen, und habe unseren Frankfurter UCITS ETF Modern Value genannt, weil Modern Value ist eben der Stil. Und das ist auch für uns eine Reise. Früher war ich auch eher in dieser Benjamin Graham-Ecke am Anfang unterwegs. Und schrittweise haben wir gemerkt, dass eben in wunderbare Firmen, in Qualitätsaktien zu investieren, die dann auch noch über dem Bruttosozialprodukt wachsen, die bessere Bilanzen haben, vielleicht ist da sogar ein guter Eigentümer dahinter, eine tolle Kultur, aufgrund der Kultur gelingt es denen, bessere Mitarbeiter zu gewinnen. Das sind alles Aspekte, die wunderbare Firmen ideal auszeichnen. Und da haben wir unseren Schwerpunkt der Analyse gelegt, um eben dann auch in Zukunft gute Returns zu bekommen.
Lass uns ein bisschen bei Berkshire bleiben, weil du bist gerade aus Omaha zurückgekommen und hast, ich glaube, du besuchst das sehr, sehr regelmäßig, um nicht zu sagen jedes Jahr, oder?
Ja, es gibt natürlich, Covid war sowas, also es gibt immer wieder mal eine Ausnahme, aber ja, ich bin da schon, ich glaube, das war 2010 oder so ging das los, und wir pilgern dahin. Hier, es ist die deutschsprachige Gemeinschaft, also der Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz. Und für uns ist das Wertvolle jetzt nicht nur allein, früher nannten wir das so ein bisschen despektierlich die Muppets Show, da war der Warren und der Charlie, und die haben dann eben ihre Show gemacht mit Cherry Coke.
Charlie Munger, muss man dazu sagen, ne? Auch ein legendärer Investor, der viele Jahre gemeinsam mit Warren Buffett die Firma geführt hat. Ne?
Ja, sein Partner letzten Endes. Und die haben sich eben gegenseitig immer ein bisschen herausgefordert. Der eine hat immer die Gegenseite der Meinung von dem anderen ergriffen, damit sie möglichst wenig Fehler machen und die Risiken gut in den Griff kriegen. Und, das war uns auch wichtig. Und diese Philosophie, auch das immer wieder von den beiden zu hören und auch dieser knauzige Charme, der eben bei beiden da war, das war schon was Besonderes. Nur das Wichtigste jetzt aus beruflicher oder auch aus Weiterentwicklungssicht war eben immer, mit den mittlerweile so um die 70 Menschen ließen wir uns dort eben 2 Tage von Donnerstagmorgen um 7 bis Donnerstagabends um 7, das wiederholen wir am Freitag. Jeder hat so 7 bis 8 Minuten Zeit und muss einen Vortrag halten. Er darf auch diesen Raum nur für den Gang auf die Toilette verlassen. Er darf auch nirgendwo anders ausbüchsen, ansonsten ist er nicht mehr Teil der Community. Also ist so ein bisschen schon eine Gemeinschaft. Und das heißt, man hat halt dann 70 Vorträge plus noch ein paar Gäste, die wir einladen, die dann zu bestimmten Themen uns was sagen. Ob das jetzt Insider-Trades sind, was wir unbedingt vermeiden müssen, wie neue Gesetzeslage oder Rechtsprechung, Steuerthemen, Governance-Themen im Aufsichtsrat. Alles, was eben relevant ist für einen Investor, wird dort ausgetauscht, und das sind eben entweder auch Fondsmanager, Vermögensverwalter, Unternehmer, Kinder von Unternehmern oder auch von Stiftungen, also alles ist dabei. Ich habe meine beiden Kinder auch mitgenommen, damit die das mal kennenlernen. Auch die mussten einen Vortrag halten, da kommen wir nicht drum herum.
Das heißt, nur Frank, dass wir das richtig auseinandernehmen. Das heißt, es ist nochmal eine Gruppe in dieser riesigen Menschengruppe, eine Community, die sich gegründet hat im Laufe der letzten Jahre. Und da kommen deutsche und deutschsprachige Investoren, CEOs, Stakeholder, wie auch immer sie damit zu tun haben, zusammen. Und das ist dann nochmal, das sind dann so eine Arbeitsgruppe, die ihr gebildet habt. Und dann ist es doch wahrscheinlich auch ein Riesenhallo, wenn man sich nach einem Jahr wieder sieht und jeder ist gespannt, was der andere dann zu berichten hat. Und das heißt, da sind 2 Workshops, ihr seid da tatsächlich richtig in Klausur und besprecht die unterschiedlichsten Themen. Und darfst du mal jemanden nennen, der da so dabei war? Also vielleicht ein CEO von irgendeiner Firma, oder habt ihr euch da ein Gelübde gegeben?
Also aus der Gruppe darf ich nichts sagen. Wir dürfen auch nichts aufnehmen. Aber wir haben besonders in der Vergangenheit regelmäßig, das ist jetzt schon seit über 20 Jahren, gibt es diesen Event. Und dort war der Usus auch, dass dort immer Unternehmerpersönlichkeiten eingeladen wurden. Zum Beispiel war der Herr Wolfinger von Stratec Biomedical regelmäßig da oder auch aus Italien von der Firma Multiply, hieß früher Gruppo Mutui Online, war eben auch immer einer der beiden Gründer. Die halten jeder 16% an der Firma, haben auch das Herz am richtigen Fleck und der Austausch war dort immer besonders wertvoll. Und das sind Dinge, die natürlich toll sind, dass immer wieder mal solche Experten reinkommen oder auch, was ich auch nennen kann, ist Tom Gaynor von der Markel Group, war auch dieses Jahr wieder mit dabei. Oder aus Berkshire haben wir dann aus den Firmen, zum Beispiel von ISCA, das ist eine Berkshire-Beteiligung, aus Israel, da kam dann der Rowan, der war eigentlich auch regelmäßig bei uns und hat immer berichtet, wie denn jetzt aktuell die Situation ist, wie er das wahrnimmt, was politisch auch los ist und wie eben die Geschäftschancen sich verändern über das, was konjunkturell so alles passiert oder was auch an Innovationen da ist. Und dieser Austausch, der ist halt sehr, sehr intensiv und da sitzen natürlich viele Menschen, die tolle Fragen stellen können und man lernt halt auch nicht nur über den Austausch, sondern über auch das, was die einen fragen und wie dann die Antworten zurückkommen. Und das ist schon echt eine tolle Gruppe.
Und ist das, weht dann so der Geist von Warren Buffett oder von Charlie Munger durch diese Räumlichkeit, in der ihr sitzt? Weil ich glaube, eins vereint euch wahrscheinlich alle, die da zusammenkommen. Das ist die Investment-Idee, die Warren Buffett mit Berkshire Hathaway verfolgt, grundsätzlich etwas ist, was ihr für äußerst erfolgreich erachtet, beziehungsweise die Erfolgswahrscheinlichkeit als äußerst erfolgreich erachtet. Und dann kommen logischerweise die, ich will sie jetzt nicht jünger nennen, aber doch Gruppen zusammen, die dann in diesem Geiste quasi auch selbst investieren.
Es ist so, dass da nicht nur der Geist weht, sondern in der Vergangenheit, das ist das Marriott Hotel, Omaha Regency Circle, war tatsächlich Warren Buffett dort auch zu Gast, denn Charlie Munger hat dort übernachtet in dem abgeschirmten VIP-Floor. Dementsprechend war eben, weil Charlie da war, auch Warren da und ist einfach tatsächlich ganz normal wie jeder andere Hotelgast dort ohne Bodyguards und alles rumgelaufen. Zu der Zeit, Bill Gates war ja nicht nur sein sehr enger Freund, sondern auch im Aufsichtsrat, da läuft dann einfach auch mal Bill Gates vorbei und andere Leute. Also es war schon so, dass man sagen muss, das ist das Zentrum gewesen. Das hat sich jetzt, wo Charlie leider nicht mehr unter uns weilt, leider verändert und dementsprechend, wir behalten die Tradition bei. Das war dann auch Ajit Jain, das ist der Leiter des Rückversicherungsbereichs. Der ist auch als mathematisches Hirn, ist mit Anju Jain, dem ehemaligen Chef der Deutschen Bank, verwandt. Und ein brillantes Hirn und der managt die Risiken sehr gut und kümmert sich um den Float, was eben zur Verfügung steht, wenn eben eine Versicherungsprämie vereinnahmt wird, bis dann ein Schaden eintritt, hat man typischerweise 3,5 bis 4 Jahre, bis man leisten muss. Und in der Zeit kann man eben dieses Geld investieren. Und das ist ein Rezept, dass eben dieses Liquidity Management, also diese Mittel aus der Versicherung auch in Aktien zu investieren, ist ein Geheimrezept, warum Berkshire so erfolgreich war.
Vielleicht sollten wir das auch als Gelegenheit nehmen, Frank, nochmal ganz grob zu skizzieren, weil nicht jeder, der den Podcast hört, kennt sich auch jetzt wirklich wahnsinnig gut aus mit unterschiedlichsten Unternehmen. Berkshire Hathaway ist ein Unternehmen, das in viele, viele andere Unternehmen investiert. Und ich glaube, eines der bekanntesten Beispiele ist ja Heinz, also Heinz Ketchup, glaube ich, war eines oder ist eines der Microsoft, hast du gesagt. Und da gibt es 100 andere Beteiligungen.
Microsoft war nicht, also das ist...
Microsoft war nicht, okay.
Nein, er ist sehr eng mit Bill Gates gewesen. Der war sein Freund, aber nie investiert. Aber in Apple haben die investiert. Eine der erfolgreichsten Investments der letzten Jahre für Berkshire Hathaway war Apple. Und das gibt natürlich dann eine Vielzahl von entsprechenden Investments dort, die eben in klassischen Industriebranchen, aber eben auch in spannenden Branchen unterwegs sind, wo man sagen kann, der versteht schon, was er macht. Aber das Kernelement ist eben auch, also ich nehme jetzt mal Eisenbahnen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es ein gutes Investment ist, wenn man an die Deutsche Bahn denkt. Ne? Aber in Amerika ist der Markt so konzentriert, dass man damit richtig gut Geld verdienen kann. Und das Versicherungsgeschäft neben dem Rückversicherungsgeschäft, also Berkshire, ist als Rückversicherer ein absoluter Riesenplatzhirsch weltweit. Aber die haben auch noch eine Direktversicherung, GEICO, also G-E-I-C-O geschrieben, wird mit einem Gecko als Skottchen, als Tierchen symbolisiert und der ist dann unten auch, da gibt es so eine riesige Ausstellungsfläche und dann ist dann auch so ein Kunststoffgecko, man kennt das ja aus Disney World, dann bespaßt der und bespielt er die Leute dort, der Gecko. Ja. Dieser Direktversicherer ist stark im Kfz-Bereich und so gibt es eben viele Beteiligungen, die sich sagenhaft gut entwickelt haben über die Jahrzehnte. American Express ist so eine, die ja seit Ewigkeiten auch hält und Moody's wäre mal eine Firma, dann hat er auch im Bankenbereich sich engagiert. JP Morgan wäre da zu nennen. Ja. Also es gibt viele Branchen, wo er sagt, das sind besonders gut geführte Firmen, besonders erfolgreiche Firmen. Er mag halt Platzhirsche, Firmen, die eben überdurchschnittlich gut sich entwickeln können und die hält er, wenn es geht, sehr lange. Coca-Cola wäre auch aus dem Consumer-Bereich eine solche Firma, die sich über viele Jahre fantastisch entwickelt hat. Das Investment in das war eines seiner schlechtesten. Also selbst so ein Superstar wie Buffett macht mal einen Fehler.
Und die Firma, also Berkshire Hathaway, ist die Dachorganisation quasi. Und weil du gesagt hast, die hattet auch mal jemanden zu Gast, der den Versicherungsbereich sozusagen als seine Kernkompetenz hat. Die sind dann sozusagen nach einzelnen Branchen auch nochmal aufgeteilt innerhalb von Berkshire, die dann eben die Expertise sozusagen in den einzelnen Branchen haben.
Richtig. Zum Beispiel ist eine Firma NetJets und auf der jetzigen Hauptversammlung hat sich ja sehr viel geändert, weil Warren Buffett war jetzt erstmals, also letztes Jahr hat er seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt und auch jetzt vollzogen. Er war quasi als Honorary Chairman mit im Publikum. Er wurde auch natürlich gebeten, was zu sagen. Ganz lustig war, dass er auch als Avatar aufgetreten ist, weil es gibt dann immer eine Fragerunde, wo jeder an ein Mikro gehen kann, wenn er ausgewählt wurde und darf seine Frage vor dem Publikum stellen. Das wird dann beantwortet. Diesmal ist Warren Buffett als Avatar. Ich hätte mal eine Frage. Ich bin Warren aus Omaha. Ja, also es war echt lustig gemacht. Ja. Und aber da ist es halt so, dass dann tatsächlich diesmal neben Greg Abel, seinem Nachfolger, der also bisher hauptsächlich von Mid-American Energy, der kommt aus einem Energieversorger, wo Berkshire auch Holding investiert ist. Der hat einen sehr, sehr, sehr guten Job dort gemacht und der leitet jetzt nicht nur die operativen Einheiten, sondern er ist auch jetzt für das Portfolio zuständig. Und Greg Abel muss jetzt die ungefähr 400 Milliarden Cash, also die Firma ist so erfolgreich, dass sie eben jetzt auf 400 Milliarden Cash sitzen, US-Dollar, und die müssen irgendwann auch investiert werden. Das macht er halt mit ruhiger Hand und schaut nach Gelegenheiten, denen er genug unterbringen kann, dass es relevant wird für Berkshire. Da braucht man halt Geduld. Der Mann ist in der Richtung ein unbeschriebenes Blatt, weil er verantwortet auch 94% von allen Aktien. 6% gibt es noch eine Person, die diesmal nicht auf der Bühne war, Ted Weschler. Die beiden teilen sich das Aktienportfolio, da wäre dann der Apple zum Beispiel mit dabei, auf. Und wir wissen nicht, wie gut er ist. Und das ist etwas, was wir in Zukunft rausfinden müssen. Man kann ihn aber einschätzen und muss natürlich auch auf Warren Buffetts Einschätzung vertrauen, dass er ihm zutraut, das sehr gut zu machen.
Wie gut er als Investor ist, meinst du jetzt? Also wie,
als Investor,
als ja. Trüffelschwein sozusagen.
Richtig, genau.
Diese Kriterien, die Berkshire traditionell hat, wie er die im Grunde als neuer Mann an der Spitze dieses Unternehmens in Investitionen ummünzt.
Ja, weil als Manager ist das klar. Dann könnte man schon länger verfolgen, wie gut er ist. Der Mann hat absolute Integrität, der hat Energie, die Disziplin. Und er ist detailverliebt, also im Gegensatz zu Warren, der sehr so hands-off-mäßig unterwegs war und gesagt hat, nee, die können das alle besser als ich, ist er schon derjenige, der so ein bisschen in der Wunde bohrt und sagt, hier, da könnt ihr aber noch besser werden, der auch eine KI-Initiative als ein wichtiges Element herausgestellt hat, was dann in den operativen Einheiten erfolgen wird, dass eben dort KI eingesetzt wird und auch so gemacht, dass das eben ohne Halluzinationen, also es muss jedes Mal dasselbe Ergebnis bringen, wenn die Abfrage erneut erfolgt. Das ist das Kriterium, was er angelegt hat. Die sind da rigoros, ansonsten wird es nicht eingesetzt. Aber da tut sich was, weil Warren Buffett hat von den Themen, wie er selber sagt, keine Ahnung und will sich damit auch nicht mehr beschäftigen oder eben dort sich drum kümmern müssen, was neu zu lernen, was außerhalb seines Kreises der Kompetenz ist, weil er sagt, naja, wenn jetzt Mitte 90...
Der ist Mitte 90, nicht wahr, gell? Der ist...
Genau.
Deswegen und trinkt viel Cola Light. Also das ist glaube ich,
nicht... Cherry Coke.
Nein, Cherry Coke. Okay, sehr gut.
Also, das ist schon irre. Und jetzt mit 95 hat er auch angefangen, etwas weniger zu arbeiten. Er geht jetzt nur noch 5 Tage ins Büro und nicht mehr 6 Tage. Also, auch das ist vorbildlich, was die Arbeitsphilosophie betrifft.
Gut. Und jetzt sag mir mal, ich kann mich dunkel daran erinnern. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Ich weiß aber, dass es mir immer unmöglich erschien, eine einzelne Aktie von Berkshire Hathaway zu kaufen, weil die einen unfassbaren Preis hatte. Ja. Das waren dann mal mehrere hunderttausend Dollar. Kann das sein oder habe ich das irgendwie...
Ja, reden wir mal über 500.000, also 500.000. Es ist so, natürlich trifft man dann, wir haben dort dann auch abends ein Dinner, wo ein auch sehr vermögender Mensch die Freundschaft zu der deutschen Community hochleben lässt und uns alle einlädt, auf seinen Nacken quasi wunderbaren Wein zu trinken, tolle Steak zu bekommen. Dann singt auch immer noch ein Chor und es gibt ein paar Reden dazu. Also richtig interessant, toller Austausch auch mit den lokalen Leuten. Dann trifft man halt auch Leute, die sagen, ja, ich habe Berkshire auch mit 100 gekauft. Und ich natürlich so, oh, 100.000, da liegst du aber schon vorne. Nee, mit 100 Dollar. Die gibt es halt auch. Und die sind halt ein bisschen älter und die hatten das Glück, ihn schon sehr früh kennenzulernen. Und dann weiß man halt, man sitzt dort mit Leuten, die Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden haben am Tisch. Dieser Effekt, der Reichtumseffekt, der ist in Omaha bei einigen sehr ausgeprägt, weil die eben doch früh schon erkannt haben, was für ein außergewöhnlicher Investor Warren Buffett ist. Und er hat damit ja auch nicht hinter dem Berg gehalten, sondern hat auch darüber geredet, die Leute informiert und gesagt, wie man es macht, was man nicht machen soll. Und das ist ja auch ein Grund für uns. Wir haben diese Value-Investing-Philosophie durch ihn in der Tiefe richtig verstanden und anwenden können. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Ist auch ein Grund, dass wir quasi zu dem Woodstock oder ja, wie auch immer man das nennen will, des Kapitalismus immer wieder hinpilgern und uns freuen, dass mit dem Mensch, der so wertvolle Informationen mit uns geteilt haben, eben auch nochmal zusammen sein konnten. Aber das ist leider jetzt abnehmend, was natürlich auch am Alter liegt und auch an der Rolle, die er jetzt nicht mehr hat, weil früher war er der CEO. Warren Buffett als CEO, das ist vorbei. Er wird immer noch der Gast sein. Er ist auch noch helle, nur er ist halt nicht mehr bestimmend und das ist sehr schade, weil es fehlt so ein bisschen dieser gute Geist. Wie soll Greg Abel das erfüllen? Er würde in solche Riesenschuhe da reingehen müssen. Das probiert er, aber er ist halt anders und dieser Spirit, der fehlt ein bisschen. Das habe ich schon bedauert.
Und hast du Warren Buffett Munger tatsächlich persönlich mal getroffen auch? Also nicht nur so als Avatar gesehen oder von der Ferne gesehen, sondern weil wenn man sich ja, das ist so ein bisschen wie so Konzerte, wo es gibt ja auch Menschen, die zu jedem Konzert eines gewissen Künstlers gehen. Und irgendwann ist es dann so, dass der Künstler die wirklich erkennt, nachdem die 10, 15, 20 Mal da gewesen sind. Und da entsteht dann so eine Art persönlicher Kontakt auch. Habt ihr euch mal getroffen, mal die Hand geschüttelt?
Also so, der hat das natürlich schon gemacht mit so Meet and Greet. Der ist dann auch zu uns in die Community gekommen und der Hintergrund war, dass er gesagt hat, also ihr findet mich eh alle toll und übrigens, ich finde deutsche Firmen interessant und falls ihr mal hört von einem Mittelständler, der gerne veräußern will, dann ruft mich doch bitte an und stellt den Kontakt her. Das war sein Ansinn. Aber dass der irgendwie einen von uns kennt, das kann man vergessen. Da kommen letzten Endes über 20 Leute hin Und für ihn war das eigentlich eher so Kontaktanbahnungsbemühungen. Und ich habe Warren eben, der Klassiker war eben, bis vor ein paar Jahren war das wirklich so, dass man halt in dem Marriott und steht unten an der Bar und dann läuft einfach Warren hinter einem vorbei und dann sagt man schon Hallo, aber das war's dann auch, ja. Das ist schon ungewöhnlich. Ich habe auch mit Charlie Munger, da war mein Sohn auch dabei, habe ich auch Frühstück gegessen, aber den geht man ja dann nicht auf den Keks und fragt den beim Frühstück Löcher im Bauch. Also ja, ich habe mit ihm am selben Tisch gesessen, genauer gesagt eher in so einer Sofa-Ecke, weil wir da eben zusammen gegessen haben. Da findet nicht allzu viel direkter Austausch und ich habe auch keine Beziehung zu den beiden, außer dass ich sie eben wirklich sehr verehre und schätze als diejenigen, die eben nicht nur so erfolgreich sind, sondern eben ihr Wissen über viele Bücher und über viele Videos und die entsprechenden Briefe von Berkshire Hathaway weitergegeben haben, damit man selber eben wachsen und lernen kann an diesen Inhalten. Das ist das Hauptthema.
Na gut, ich meine, man muss das auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Also Warren Buffett und Jerry Munger sind in einem Atemzug auch zu nennen mit Costolani und anderen wirklich eine Handvoll legendären Investoren, die uns immer wieder über den Weg laufen, wenn wir in dieser Branche uns bewegen. Und da gehört er sicherlich zum obersten Regal der Investoren und auch der Legenden, muss man sagen.
Naja, also bei ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt genau sind, 170 Milliarden, also da hätte ein Herr Costolani auch davon geträumt, eigentlich ein Hundertstel davon zu haben.
Du meinst von seinem Privatvermögen?
Von seinem Privatvermögen, ja. Also Warren ist auch da vorbildlich und unvorstellbar reich geworden, dadurch, dass er eben auch für sich selbst das realisiert hat und auch dort wiederum vorbildlich, weil er eben auch von seinem Reichtum sehr, sehr viel entsprechend in gemeinnützige Stiftungen bringt und das nicht seinen Kindern zumutet, sich eben mit diesem ganzen Reichtum rumzuschlagen. Die haben auch was bekommen und auch kleinere Anteile davon sind schon so viel, dass den Kindern gut geht. Also die nagen nicht am Hungertuch.
Ja.
Aber er hat sich entschieden, sehr viel für gemeinnützige Zwecke zu tun. Auch das finde ich vorbildlich.
Das ist natürlich vorbildlich. Es ist ja in Amerika tatsächlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen weiter verbreitet als in anderen Ländern, diese Gemeinnützigkeit und diese Charity, dieser Charity-Gedanke. Aber ich glaube, die Besonderheit, die hast du jetzt auch schon ein paar Mal in unserem Gespräch erwähnt, ist, dass er sein Wissen teilt und auch immer die Idee hatte, sein Wissen zu teilen. Und ich glaube, dass das ja etwas ist, was als besonders wertvoll einzuschätzen ist. Und wenn du sagst, hey, deine Kinder waren dabei, ich darf an der Stelle sagen, unser Sohn war dieses Jahr tatsächlich auch dabei. Das erste Mal, der studiert nämlich in Nebraska und dann war das ja ein Katzensprung. Ich brauche nicht zu sagen, dass er natürlich begeistert gewesen ist von der Art und Weise, wie so eine Veranstaltung tatsächlich dann auch abläuft.
Es ist schon eine große Show und nichts vergessen, NetJets, das ist eben...
Das sind Privatflugzeuge, ne?
Privatflugzeuge, ja. Und unten im Ausstellungsraum ist dann so ein halb aufgeschnittenes Flugzeug, dann kann man sich auch mal in so ein Privatjet-Sessel bequem machen, um zu gucken, wie wäre es denn, wenn, ja. Also man kriegt da so ein bisschen ein Gefühl. Da steht dann also nicht nur, der hat zum Beispiel auch Firmen, die dann, ob das jetzt ein Boot ist, was dort verkauft wird, oder eben auch so ein Eigenheim, das Fertighaus, was man eben auch dort begehen kann. Also da sind so viele verschiedene Firmen im Reich von Warren Buffett, die man dann eben auch erleben kann. Die Eisenbahn, die ihm gehört, das ist dann halt eine riesen Spur-Null-Modelleisenbahn, die rumfährt. Man kann mit den Managern reden, das habe ich auch gemacht. Ich wollte mal wissen, wie denn das ist, so mit den autonomen Trucks, die da jetzt kommen, wie weit das eine Bedrohung ist oder ob das intermodal für die sogar eine Chance ist, sodass die letzten Meilen von einem autonomen Truck, der Container wird eben aufgepackt und los geht's. Das sind alles auch Chancen und nicht nur Risiken. Und es ist interessant zu sehen, wie die Manager darauf eingehen, weil Greg hat von denen gefordert, ja, ihr habt euch verbessert letztes Jahr, aber wir sind immer noch nicht die Besten, also gebt euch mal Mühe. Das war schon interessant, wie sich das dort entwickelt hat.
Das bedeutet, dass man kann sich das wirklich so vorstellen wie so eine Art Marktplatz, wo sehr, sehr viele Firmen, die an denen Berkshire beteiligt ist, sich wie bei einer Messe sozusagen auch präsentieren, ausstellen. Natürlich auch noch weitere Investoren zu gewinnen, das ist ja auch klar. Aber eigentlich auch sich selbst zu präsentieren und zu sagen, hey, das ist übrigens unser Geschäftsmodell.
Und Warren ist da auch gar nicht verlegen, sondern sehr amerikanisch und sagt, übrigens Leute, ich finde das toll, ihr könnt auch meine See's Candy, also eine Firma ist See's Candy, da kann man Süßigkeiten kaufen. Ich finde es schön, wenn ihr dort einkaufen geht, aber vergesst nicht, ich habe jetzt hier auch noch Dairy Queen, also kauft auch ein Eis. Und wenn ihr bei Borsheims vorbeigeht, ihr habt ja dieses Jahr so gut verdient, kauft euch ein paar Diamanten, nicht vergessen. Und dann holt euch noch ein paar NetJets-Rechte, damit ihr ein paar auf den Privatjets fliegen könnt und so weiter. Der pusht dann sein eigenes Geschäft und sagt, macht was und kümmert euch drum, dass es eurer Firma gut geht und konsumiert hier.
Kapitalismus halt, ne? Also in der reinsten Form und geteilt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und das ist, wie gesagt, das, was es dann ganz besonders macht, wie ich finde.
So finde ich das auch, ja.
Und jetzt sag mir, Frank, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs. Verrat mir doch noch, was nimmt man denn dann so mit aus so einem Event, muss man ja fast sagen. Also die 2 Tage Workshop, die ihr da in der deutschen Community macht, der deutschsprachigen Community macht, die eine Geschichte. Aber was nimmt man dann von dem Event, von der Messe, von dem Jahrmarkt, von der Präsentation mit? Wie heiß bist du dann da drauf, am nächsten Montag direkt irgendwelche Dealslips zu schreiben mit Firmen, die du da kennengelernt hast?
So schnell geht das nicht. Also man kriegt Ideen und dann geht die Arbeit erst los. Wir haben jetzt halt auf dem Weg dahin, war ich auch noch in Texas. Also sind jetzt nicht nur die 2 Tage vor der Hauptversammlung am Samstag gewesen, sondern ich bin am Sonntag losgefahren und dann hatten wir Montag, Dienstag Firmenbesuche in Texas. Wir waren in Dallas und Fort Worth. Einer aus unserer Gruppe ist seit 20 Jahren, lebt er dort. Der hat dann am Abend mit uns den German Texas Mixer gemacht. Community Leute gebracht, die uns dann eingeladen haben für Drinks und ein paar Snacks, um uns kennenzulernen, um einfach auch zu zeigen, hier, wir möchten gerne mit euch ins Geschäft kommen. Was können wir denn zusammen machen? Also das sind halt schon eher so die Cowboys dort. Die sind sehr schnell dabei. Die sind ganz anders von der Denke wie wir zögerlichen Deutschen und sind einfach Dealmaker. Es ist auch interessant, das zu erleben. Natürlich haben wir dort auch Firmen besucht. Ich nehme jetzt mal eine, der es gerade nicht so gut geht, aber die durchaus interessant sein könnte, die Firma Match. Man kennt es von Tinder. Die sind absoluter Platzhirsch bei diesen entsprechenden Dating-Apps. Aber die haben es leider versäumt, in das Produkt zu investieren. Und die Gen Z Damen und Mädchen, die sind da mittlerweile selten zu finden. Also die müssen jetzt was tun, dass die diese Dating-Apps weiter gut finden und dabei bleiben oder eben auch wieder zurückkommen auf die Plattform, weil zurzeit verlieren die das Publikum. Wenn die Mädchen nicht da sind und die Frauen, naja, dann kommen die Jungs auch nicht, ne? Dementsprechend geht es denen nicht gut. Aber das neue Management, die investieren jetzt massiv und ich glaube, da wird sich was tun und wir werden das verfolgen. Aber ob das dann von Erfolg gekrönt ist, und genauso ist es mit jeder Firma, die wir besprochen haben, man muss eben jetzt die Hausaufgaben machen und überlegen, von den um die 80 Ideen, die ich jetzt mitbringe, welche sind so gut, dass die für uns in Frage kommen. Und das ist auch nicht irgendwie schnell aus dem Ärmel geschüttelt, trotz dem KI-Einsatz, den wir jetzt haben. Damit wird so das erste 7 besser, wo ich sagen kann, nee, also die garantiert nicht, die kommen gleich in den großen Topf, zu schwer oder kommen gar nicht in Frage. Aber die anderen, da muss man dann die Hausaufgaben machen und das kann Wochen dauern, bis wir unser Ei dann gelegt haben und zu sagen, die kommt auf die Watchlist und wenn der Preis stimmt, dann würden wir da auch zuschlagen. Also das ist keine Hauruck-Aktion, das ist viel Fleißarbeit, viel Lesen, die Branchen tief verstehen, die Risiken in den Griff kriegen, um möglichst viele Fehler nicht zu machen.
Verstehe, also im Grunde die Arbeit, die ein Investor eigentlich machen muss, wenn er es ernsthaft betreibt, sogar tatsächlich so ein bisschen Abstand bekommen und nicht die Emotionen zu sehr wirken lassen, weil ich schätze mal, dass das wahrscheinlich einer der optimistischsten Orte der Welt gewesen ist an dem Wochenende. Wenn man sich den Rest der Welt im Moment so anschaut, wo ja Optimismus eher selten gefunden wird. Ich gehe recht in der Annahme, dass da eine eher optimistische Grundstimmung existiert hat.
Absolut. Ich meine, die Märkte stehen ja trotz unserer Iran-Themen und trotz Donald Trump auf dem Level, wo man sagen muss, ist ja interessant. Und von daher ist die Stimmung dann auch ziemlich gelöst.
Dann nehmen wir das vielleicht fast als Schlusswort, dass wir auch Orte auf dieser Welt haben, wo Optimismus herrscht und auch Ideen, Zukunftsideen besprochen werden und umgesetzt werden können. Das finden wir gut. Mein persönlicher Wunsch ist natürlich, dass du mich irgendwann mal in die deutsche Community reinschmuggelst. Ich glaube, das mit dem Vortrag 5, 6, 7 Minuten kriege ich noch ganz gut hin. Mal schauen, das müssen wir dann bilateral nochmal
besprechen. Ich würde gerne reden, keine Frage.
Frank, vielen Dank für den Bericht aus Omaha. Super interessant, mal ein bisschen Schlüsselloch-Blick zu bekommen. Das ist immer ganz spannend. Ich hoffe, unsere Hörer haben das ähnlich empfunden. Und lass uns Ende des Jahres noch mal zusammenkommen. Dann sprechen wir die Ideen noch mal einzeln durch, die du besonders toll fandst. Dann danke ich dir erstmal für deine Zeit. Hat mir echt Spaß gemacht. Schön, dass wir uns wiedergesehen haben.
Danke dir für dein Interesse, Joachim. Es hat mir auch Spaß gemacht. Schön, dass du für dieses Thema, für das ich so brenne, auch Interesse hast. Und ja, komme gerne wieder. Bis denn.
Super, danke Frank. Alles Gute. Tschüss.
Eine Produktion von Faux Professionnel.